Hallo und herzlich willkommen. Seien Sie dabei, live direkt aus dem Tonstudio hier in Unterföhring. Ja, hallo erstmal. Hallo Hannes.
Warte, ich muss mal ankommen. Ich bin gerade vor einer Minute in diesen Raum hereingehetzt, nachdem ich den ganzen Nachmittag so unterwegs war. Und wir haben uns jetzt genau gesehen, wahrscheinlich 55 Sekunden, dann hast du den Knopf gedrückt und jetzt bin ich da. Es muss erstmal ankommen. Es ist ähnlich wie unsere Zuhörerschaft. Die drehen da auf. Oder glaubst du, dass sie sich vorbereiten vorher? Man legt sich ins Bett, man nimmt sich einen Drink und so weiter und dann hört man uns, oder man bereitet sich auf einen Lauf vor und dann hört man uns. Oder glaubst du, dass die auch so unvorbereitet da hineingehen? Hineinstolpern wie ich oft in diese Sendung.
Es kommt drauf an, was man macht. Ich glaube schon, die meisten gehen erst mal duschen, legen sich ins Bett, schalten romantisches Licht an und schalten dann...
Nicht unsere Podcast. Schalten dann Netflix an.
Ich weiß es nicht, es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Da ist jeder verschieden. Herzlich willkommen zu Folge 51.
Und darf ich unterbreche dich gleich. Ich mache gerade was als No-Go gegolten hat im Studium. Und zwar haben wir da mal gelernt, wie man richtig präsentiert. So. Und dann wurde uns gesagt, na, ihr sollt manche Sachen vermeiden. Ihr sollt vermeiden, dass ihr vor einer Präsentation etwas Kohlensäurehaltiges trinkt. Ich trinke gerade fürs Lauermilch zum Beispiel.
Also, wenn zwischendurch was gepiepst wird, dann sind es Geräusche, die ich dann...
Die aus mir rauskommen. Übrigens auch Kokos und so soll man vermeiden, weil das ständig im Mund dann so herumgeistert.
Es gibt da verschiedene Gründe. Milch soll man auch vermeiden, weil Milch belegt die Stimme. Milch ist nicht gut für die Stimme zum Beispiel. Ja, auch wieder was du gelernt hast.
Was wir schon wieder raushauen auf den ersten drei Minuten.
In drei Minuten schon wieder Bildungstipps ohne Ende.
Ja, Bildung nicht, das ist eher so, das begleitet mich irgendwie schon so seit der HTL, seit meiner technischen Ausbildung, dass mein Hirn voll ist mit komplett sinnlosem Wissen. Also oft frage ich mich, für was ich das abgespeichert habe und lustigerweise, dann kommt Achtung Achterbahn und zack. Brauche ich es.
Endlich. Endlich
kann ich es verwerten.
Wobei, unnützes Wissen wäre eine spannende Rubrik. Ich glaube, da haben wir wirklich einiges
verraten. Ja, machst du mal einen Jingle.
Mache ich einen Jingle, ja.
Ja. Aber wir haben ja eigentlich auch so geile Jingles mit Martin erklärt die Welt und so. Haben wir schon ewig nicht mehr gedrückt. Warum ist denn das so? Warum sind wir so kategoriefaul eigentlich?
Wir haben es am Anfang ein bisschen übertrieben. Und jetzt?
Dann wurden wir gescholten dafür. Ja. Aber in Wahrheit ist es jetzt zu wenig, oder?
Ja, wir müssen, glaube ich, uns vornehmen, dann wieder ein bisschen einen Rhythmus
machen. Aber ich habe was. Und zwar, da gibt es doch die Kategorie, diese schnelle Frage. Und schnelle Frage an Martin hätte ich gern.
Eine schnelle Frage.
Genau, wir starten nämlich so jetzt aufgezogen wie ein Duracell-Häschen in diese Show.
Das wirkt wirklich so, ja, mit dir heute nicht.
Nein,
gut.
Ich bin tipptopp motiviert. Bin etwas müde, aber grundsätzlich motiviert.
Man muss dazu sagen, es ist Montag und es ist schon nach 19 Uhr.
Ja, üblicherweise, jetzt fange ich dann an zu arbeiten.
Genau.
Michi Häupl ist morgen dann fertig. Ja. So, was wollte ich dich jetzt fragen? Was sind die drei Dinge, die du dir dieses Jahr vorgenommen hast, beruflich gesehen, nicht privat, beruflich gesehen, was du heuer umsetzen möchtest?
Beruflich gesehen möchte ich, ja, das spielt ja in meinen tollen Super-Motivationskalender, den ich mir da zugelegt habe. Ja, Mensch. Das eine Thema ist tatsächlich nachhaltiger Break-Even von Presono. Ist ein Ziel. Und also meine Zielsetzung ist bis 31.12., weil das ist ja ein Monat oder zwei, das zu haben, sondern wirklich auf Dauer ist eine Zielsetzung. Eine Zielsetzung, und ich zähle das schon irgendwo da auch als Ziel rein, ist nochmal, das kann man glaube ich auch sagen, dass wir nochmal ein Investment mit Presono aufstellen in einer mittleren sechsstelligen bis siebenstelligen Höhe. Ist schon ein klares, erklärtes Ziel. Einfach um nochmal an der einen oder anderen Stelle investieren zu können, weil ich glaube, das könnte einfach das Wachstumspotenzial noch besser bringen. Und
Wachstumspotenzial bringen, ist das Wort nicht eingefallen. Ja, ich war jetzt in der Runde. Ist es so, dass auf Wachstumspotenzial das Wort bringen sein sollte?
Nein.
Egal, was ist Nummer drei?
Und Nummer drei, muss ich sagen, spielt eigentlich eher, also kann man jetzt diskutieren, ob das Business ist, dieser Podcast, dass wir den auf eine gewisse Ebene noch heben, was die Zuhörer
schaffen. Ja, da muss ich jetzt eh gleich, finde ich super, deine drei Ziele. Letztes Ziel ist sehr lobenswert, auch für mich. genau, könntet ihr da draußen bitte, die jetzt da zuhören und sich gerade im Bett es gemütlich gemacht haben.
Oder in der Badewanne.
Oder in der Badewanne.
Oder am Bügelbrett.
Oder am Bügelbrett, ist auch lustig.
Am Bügelbrett, sicher. Du stehst ja nicht auf dem Bügelbrett, du stehst ja vor dem Bügelbrett. Also am Bügelbrett.
Neben dem Bügelbrett.
Neben, ja.
Okay, wie auch immer.
Oder beim Laufen.
Könntet ihr bitte.
Oder beim Autofahren.
Ö3 die Webseite aufmachen und dort bitte mal für uns abstimmen. Das wäre mir schon ein Anliegen. Wir reißen uns jede Woche den A hier für euch auf und nehmen nach 19 Uhr auf mit einem kohlensäurehaltigen Getränk hier. Und ihr könntet für uns bitte auf die Ö3-Website gehen und dort abstimmen, dass euch Achtung Achterbahn extrem gut gefällt. Und schreibt halt rein, weil da der Quotendeutsche ist oder so. Oder
der sexy Österreicher.
Der sexy, unlustige Österreicher. Wurscht, schreibt irgendwas rein. Aber Hauptsache, wir werden da genannt, weil das würde dem Martin extrem helfen bei diesem Ziel. Martin hat sich nämlich vorgenommen, 3000 Abonnenten zu haben am Ende dieses Jahres. Aktuell, glaube ich, haben wir 1400 so ungefähr.
Richtig.
Und ja, also wenn wir bei Ö3 da ganz vorne mitmischen, also da sind die 3000 nix.
Das wäre toll. Ich sag's auch nochmal an, also einfach nach Ö3 googeln, dann kommt man schon auf die Website oder auf oe3.orf.at und dann ist gleich auf der rechten Seite mittig, steht groß Award, der Ö3 Podcast Award, darauf klicken und dann ist man schon drin.
Genau, dann und dann einfach für uns abstimmen. Das geht jetzt noch, glaube ich, 2-3 Wochen oder so. Also bitte. Bitte, zumindest diese 1400 Leute, die uns abonniert haben, seid so gut, geht auf die Ö3-Webseite, stimmt für uns ab. Das wäre schon sehr freundlich von euch. So, jetzt auch genug wieder der Werbung. Super, deine drei Ziele, das freut mich sehr, haben wir Kategorie auch wieder mal verschossen. Hau raus, welche Themen haben wir die Woche?
Also, jetzt, du bist ja jetzt wirklich das Duracell-Häschen, finde ich gut.
Ja, ich glaube, dass das extrem anstrengend ist dann. Wenn du am Donnerstag in der Früh diese komische Folge und vor allem, wenn ich so aufgekratzt bin, das ist auch total schwierig, wenn du überlegst, mein Tag war wirklich so, wie ich spreche jetzt gerade. Tak, 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 den ganzen Tag. Und dann sollst du eine Sendung aufnehmen für Donnerstag in der Früh. Das geht nicht, da schlafe ich ein.
Ja, ich glaube, dass entweder jetzt viele schon gesagt haben, was muss ich mir am Abend anhören oder uns auf 50% Geschwindigkeit gestellt haben. Ich bin drauf gekommen, nämlich beim Bearbeiten, dass man uns durchaus auf 50-75% Geschwindigkeit hören kann, aber es wird halt mordsanstrengend.
Es ist auch schon anstrengend mit 100% Geschwindigkeit.
Also ich meine, also schneller machen, nicht langsamer, sondern also 50-75% beschleunigen nochmal.
Wirklich? Weil ja. Wir so langsam.
Weißt sprechen? Du, wie ich drauf gekommen bin? Also ich sitze ja manchmal am Nachbearbeiten und beziehungsweise weiß nicht mehr alles, was wir beredet haben immer. Und dann höre ich es mir nochmal an. Und ich habe die Zeit ja auch nicht mehr, jedes Mal die ganze Folge anzuhören. Jetzt höre ich uns in doppelter Geschwindigkeit quasi. Also eigentlich auf 200% ist es dann quasi. Ja, und das, es geht. Es ist anstrengend, aber es geht.
Bringen. Wäre jetzt das Wort gewesen, was du wieder hin.
Ich sag nix. Ich steige direkt in ein Thema ein. Und zwar hast du mir das, glaube ich, sogar geschickt. Es gibt ein Software-Startup aus Klagenfurt, das den Staatspreis gewonnen hat, ich glaube, im Innovations-Digitalisierungsbereich. Leider sind sie halt jetzt schon insolvent gewesen, kurz zuvor.
Es ist so bitter.
Es ist wirklich bitter.
Es ist tatsächlich bitter und jetzt könnte man darüber lachen und so. Aber ich finde es einfach extrem schade, dass wir tolle Unternehmen und wahrscheinlich hatten die schon irgendwas am Kasten, sonst gewinnst du ja auch den Staatspreis nicht. Jetzt kann man sagen, wie solche Awards immer ablaufen. Da gibt es dann Leute, die in Podcasts aufrufen, dass sie auf eine Website gehen und abstimmen und so. Okay.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Okay. Aber trotzdem, irgendwas muss da sein. So, und wenn dann solche Unternehmen auch wieder eingehen und so, es ist so schade, aber was soll ich sagen, die Infrastruktur in diesem Land, die Rahmenbedingungen sind so toll, dass ja sowas fast nicht passieren kann.
Nein, mir tun sie wirklich leid, weil Staatspreis ist wirklich schon nicht mehr so einfach. Wir haben ja da mal mitgemacht und eingereicht, dass ich weiß, was da für ein Aufwand dahinter steckt, mal in der grundsätzlichen Einreichung. Und da wird schon gut aussortiert, glaube ich, und drauf geschaut. Und da ist sicher ein gutes Potenzial und die haben es halt einfach nicht überwunden. Und da sieht man wieder, wie nah das beieinander liegt. Und das ist halt wirklich, wirklich schade. Also Gratulation trotzdem zum Preis, denn es zeichnet ja auch das Team und die GründerInnen da durchaus mit aus. Und ich hoffe einfach, dass die in irgendeiner Form vielleicht jetzt dadurch auch nochmal wen finden, der da vielleicht zumindest in die Insolvenzmasse einsteigt und ein bisschen was macht, um das zu retten oder ein gewisses Intellectual Property und die Leute da rausholt und denen eine Chance gibt. Also kann man ja nur darauf hoffen, sowas hilft vielleicht. Ja, aber ist trotzdem, also mir tut es wirklich leid, wenn sowas.
Warum kommt jetzt, wenn du mir sowas erzählst, die neuen Juroren hoch in mir von Puls 4. Warum ist das so?
Ich weiß es nicht.
Hast du schon mal eine Sendung geschaut?
Ich habe letzte Woche geschaut, diese Woche ehrlicherweise nicht. Also falsch, vorletzte Woche. Da an dem Tag, wo ich das erste Mal auch die Show vom Joko geschaut habe, habe ich am nächsten Tag mir dann die ganze Folge 2 Minuten 2 Millionen
angeschaut. Und was ist so dein erstes Resümee? Und sag's mal ohne Diplomatie.
Ehrlicherweise, also ich muss ehrlich sagen, ich finde gut, dass mehr Abwechslung drin ist im Jury-Publikum quasi. Das gefällt mir wirklich. Wer da drin sitzt, darüber kann man, ja, also ich kannte viele davon nicht, muss man sagen. Es kann jetzt auch an mir liegen, muss man natürlich sagen. Ich kannte auch bei der Höhle der Löwen nicht alle, die da drin sitzen, muss man
ich
auch
sagen. Ich musste dir erklären, wer Nico Rosberg ist.
Ja, okay, den Namen kannte ich zumindest mal. Nein, jetzt sitzen ja wirklich da drin, von denen habe ich noch nie gehört. Und dann werden sie verkauft als die Top-Unternehmer. Mag alles sein, die haben ihre Leistung erbracht. Ich finde dieses Abwechslungsreiche cool. Ich finde schade, dass sich an dem Format sonst nichts verändert hat über die letzten Jahre. Das Einzige, was man immer mehr merkt, es hat weniger mit einer Startup-Sendung zu tun, finde ich. Also der Begriff Startup ist da einfach nicht mehr richtig am Platz, bis auf wenige Ausnahmen von dem, was ich damit kriege. Und die Juroren, ja. Und ich finde den Altersschnitt zu hoch, muss ich auch ehrlich sagen.
Und den Juroren.
Ja, also ich finde nach wie vor schade, dass der Flo da mit Abstand, glaube ich, der Jüngste ist. Und finde das sehr, sehr schade.
Ja, also ich finde das hoch anstrengend, dass da so viele unterschiedliche sind. Andauernd sitzt irgendwer anderer da. Und es wirkt oder ist ja auch dann extrem zusammengeschnitten und das ist mühsam. Ich finde, dadurch entwickeln die Juroren auch keinen Charakter mehr. Weil sie dann wieder weg sind, dann sind sie wieder da und so weiter. Ist sehr schwierig. Dann, wer da drinnen sitzt, teilweise zum Zusehen extrem anstrengend.
Ja.
Und von den Startups, ja, ich tue mir das schwer. Es ist teilweise more of the same. Immer wieder, aber was willst du in einem kleinen Land ständig, das Ding?
Es ist halt durchgecastet, so leid es mir tut. Es ist ja, jetzt bin ich auch ganz selbstkritisch. Theoretisch wäre ja nicht mal Presono unbedingt das Startup, was du ins Fernsehen, in die Sendung packst. Muss man jetzt ganz selbstkritisch sein. So, dass naja, dass wir uns öffnen für einen gewissen Markt und professionelles Präsentieren doch mehr Leute anspricht, als man glaubt. Aber im Kern.
Ja, aber schon. Also die Frage ist, ob du nicht ein bisschen einen Mix hineinkriegst, dass du sagst, okay, es ist jetzt jemand, der hat noch irgendwie gar nichts, jetzt starten wir mal irgendwas durch. Und das Zweite ist, und dann kommen aber auch Unternehmen, wo mal vielleicht eine Bewertung von 10 Millionen Euro aufgerufen wird, aber hat ja auch eine gewisse Berechtigung.
Absolut.
Die Frage ist, ob da nicht sogar ein bisschen der Mix fehlt, finde ich, dass spannender bleibt, weil wenn mal die Zuseherschaft bei so einem Pitch dabei ist für ein 10 Millionen Startup, wird das anders ablaufen als wie bei den Schorskugeln, Omas Schorskugeln oder was das letzte Mal war. Hast du gesehen?
Das habe ich nicht gesehen.
Ist ein Getränk mit Käferbohnen dazu und da musst du halt furzen und so. Aber
okay.
Also das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, okay, wieder irgendein Getränk und so. Und dann war so, ja, wie viel brauchst du? Na, entweder brauche ich 50 oder ich brauche 100.000. Also das war, finde ich, außer dass er halt ein netter, sympathischer, aber es war einfach anstrengend zum Zuschauen.
Ich fand das in der Woche davor, also da, als ich es geschaut habe, muss ich sagen, jetzt von der Auswahl her, da war zum Beispiel der diese aus Salzkristallen diese Öfen baut. Was ich
habe ich gesehen, ja.
Das fand ich eine grundsätzlich coole Idee und für Werbewirkung und alles und ein sympathischer Mensch auch, oder zwei Leute ja eigentlich, die da dahinter stecken. Alles super, aber irgendwie fehlte mir der Kick. Also jetzt nicht nur bei denen, das war aber die Sendung, wo die auch mit drin waren. Es fehlte der Kick irgendwie.
Ja, und ich verstehe, also ich finde, es fehlt ein bisschen die Abwechslung zwischen so einem Startup, sag jetzt mal den Ofenbauer oder auch die Schorskugeln und einem, weiß nicht, jetzt kommt mal wer daher, der einfach schon wirklich was Cooles gebaut hat, egal was jetzt, und sagt so, wir brauchen jetzt richtig zu internationalisieren und jetzt brauche ich 5 Millionen Euro und dass dann nicht alle vom Sessel fallen.
Da fehlen einfach die Investoren trotzdem, die auch in dem Bereich dann investieren würden oder die in VC vertreten zum Beispiel. Habe ich auch schon mal überlegt, warum sitzen da nicht auch zwei Leute, die man vielleicht so nicht kennt, die für einen großen VC stehen, der aber genau solche Summen auch investieren würde, wenn die Zahlen stimmen. Ich nehme jetzt als Beispiel Frank Juice, war ja letzte Staffel, glaube ich, auch mit drin, als wir da auch waren. Und die haben ja riesig was aufgebaut die letzten 6 Jahre schon in Deutschland. Die haben Zahlen, also da sagen wir alle, wow, Respekt. Und dann gehen sie einen Schritt nach Österreich, weil sie hier auch bekannt werden wollen, hier einen Partner suchen. Da musst du aber auch reingehen und sagen, ich möchte den österreichischen Markt aufbauen, ich möchte halt eine 500.000 haben und Kontakte und Netzwerk und Ding, ohne dass dann irgendwer sagen muss, puh, ist aber schwer. Stimmt schon. Ja. Wenn man sowas abwechselt.
Aber das hat man fast nicht. Also da, also jetzt mit den Neuen, ich glaube der eine von, wie ist das, C-Quadrat oder irgendwie so, weiß jetzt nicht genau, der kann sowas investieren wahrscheinlich, und der Haselsteiner. Aber sonst investiert ja da keiner mal 1 Million oder.
Eher schwierig, ja.
Und das ist. Aber das würde die Show wieder spannender machen. Weg von diesen, na, aber 10.000 Euro ist aber jetzt schon viel. Und solche Kleinst-Klein-Investments, ja, also ich finde, das fehlt ein bisschen in dieser Staffel. Weiß aber auch nicht, ob sich die Leute wieder, ob sie, weiß nicht, wie das Casting auch abgelaufen ist, was sie damit bezwecken wollen.
Ich weiß nur, dass es diesmal ja mehr Shows gibt als beim letzten Mal. Haben es auch so angekündigt, dass es jetzt ein bisschen länger läuft, dementsprechend auch mehr Startups durchgecastet sind oder mehr Unternehmen. Ich bin gespannt, wo es noch hinführt. Ich werde mir die Wiederholung von letzter Woche noch anschauen, und auch diese Woche möchte ich mir dann anschauen. Bin noch gespannt, ob sich das vielleicht noch ein bisschen entwickelt. Ich finde es halt schwierig, jedes Jahr diese Menge von Firmen da durchzukasten, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es wirklich schwierig. Mhm. Und dazu, das Format ist trotzdem dann immer das Gleiche. Es werden jedes Jahr immer dieselben Sachen gemacht. Jetzt kommen ein paar neue Leute dazu, aber irgendwann ist es so ein bisschen schwierig. Ich finde auch Shark Tank in den USA langsam schwierig, weil es zwar ein Riesenunterhaltungsfaktor und sehr hochqualitativ produziert, aber das schaust du ja aus Unterhaltungsgründen, weil sich die Investoren da so hardcore betteln und dann.
Ja, ja, aber das geht ja bei Puls 4 meiner Meinung nach gerade verloren. Durch das, dass da andauernd irgendwer anderer sitzt.
Ja, und weil es weil es doch so klar getrennt ist. Da ist halt, ich sag jetzt ehrlich, da kommt irgendwer, der ein Tourismusding macht, ja, da gibt's genau den, ich habe seinen Namen vergessen, den Neuen halt, der da diese Hotelgeschichten aufgebaut hat und sich da auskennt, und vielleicht noch ein Leo, der da ein bisschen mitmischen kann. Sonst wird ja keiner in ein Hotel jetzt unbedingt
investieren. Ja, aber die zwei sind nie in einer Sendung.
Und so, die beiden sind nie in einer Sendung, und muss man auch sagen, ob die sich dann wirklich betteln würden, wenn es um Hardcore-Tourismusgeschäft geht, weiß ich auch nicht.
Ja.
Es ist irgendwie.
Naja. Aber haben wir das Thema 2 Millionen für diese Woche auch wieder?
Wir können ja mal unsere Highlights raussuchen. Du hast es das letzte Mal schon angesprochen, da war ja auch in der ersten Folge die eine Firma, die ein Investment wollte, aber keine Anteile abgibt, sondern eigentlich nur einen Betriebsmittelkredit will, weil die Bank nichts hergibt, aber sie.
Aber das ist so schade, dass es immer mehr zu dem hingekommen ist, ich gehe dorthin, damit ich quasi Publicity habe.
Mhm.
Und ganz egal, was rauskommt.
Ja, vor allem ist es ein Einmaleffekt. Also ich muss ehrlich sein, ich sehe es ja jetzt, wo wir Fernsehwerbung machen, auch wieder. Fernsehen hat trotzdem einen gewissen Einmaleffekt. Man zehrt kurze Zeit vielleicht davon. Es ist jetzt nicht am Tag danach schon weg, aber es hält auch nicht ewig. Also wir haben das auch bei unserer Ausstrahlung gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei Antmatics war. Ihr habt natürlich dann eine andere Platzierung in den Geschäften und so nochmal euch aufgebaut parallel dazu. Aber rein aus diesem TV-Effekt hast du ja jetzt nicht ein Jahr lang ein super Rennen.
Ja, was bei uns noch besser war, ist, dass wir relativ am Anfang von, oder dort dabei waren, wo dieses Format einfach wirklich populär geworden ist.
Mhm.
Und wo die Leute wirklich sehr intensiv das geschaut haben. Also man merkt es ja jetzt an uns, schaut man so nebenbei vielleicht mal rein und so, aber im Detail weiß ich das jetzt alles nicht. Und ja.
Aber es ist noch immer Quotenbringer. Es schauen mehr Leute, als wir glauben, das schauen. Ich glaube, wir sind vielleicht eine Spur zu tief schon drin an mancher Stelle. Was mich ja wirklich interessieren würde, wären so Gespräche danach mit den Leuten, die dort drin sind. Vielleicht sogar, wenn sie rauskommen und sich direkt dann Feedback holen und so.
Das wäre eine, ich schlage dich wieder vor, als Reporter, rasender Puls-4-Reporter, dass du die in der nächsten Staffel, diese Staffel bereicherst mit einem, der quasi, du hast jetzt viel Startup-Erfahrung und du interviewst dann die Leute, die rauskommen, so was war danach, wie es passiert und so weiter.
Ja, aber ich würde das ja gerne so in so einem TV-Studio machen, wo wir beide an einem Tisch sitzen und dann laden wir die Gäste. Habe ich da schon
tausendmal gesagt,
dass du bist da mit dabei. Wir könnten es doch, pass auf, machen wir es wie bei Late Night Berlin. Du machst den Jakob, der quasi da so ein bisschen.
Der Dicke, der auf der Seite sitzt, sagst doch, wie du das gedacht hast. Der Dicke, der auf der Seite sitzt und blöd hereinredet. Und du bist der Superstar, der wieder. Also, jetzt kommen wir schnell zum neuen Thema. Du bist, seit du dieser Entrepreneur of the Universe geworden bist, drehst du hier am Rad. Ich muss dich mal wieder runterholen, mein junger Mann.
Na, das hast du ausreichend getan, glaubst mir. Da denke ich, über den Preis denke ich nicht mal mehr nach momentan.
Okay, gut.
Kannst ganz beruhigt sein. Was mich erschreckt hat, sind folgende Neuigkeiten. Viele Textilien werden ja vernichtet. Das weiß man, also nicht verkaufte Textilien werden leider ja immer mal wieder vernichtet. Wir wissen das auch von Retouren bei Amazon oder anderen Lieferdiensten. Und dieses Jahr ist die Sorge noch größer. Ich glaube, ich habe es dir sogar geschickt vor 2 Wochen mal den Beitrag. Die Sorge ist dieses Jahr noch größer. Durch die Lockdowns sind natürlich die ganzen Modegeschäfte nicht leer verkauft. Im Gegenteil. Und selbst mit einem Abverkauf kriegen die das niemals so hin, wie es normalerweise wäre. Und wir haben folgende Situation, und das ist total grenzwertig, und jetzt kommen wir in ein Business-Thema nämlich rein. Es ist so, dass du als Unternehmen, was Produkte spenden will, Umsatzsteuer zahlen musst auf den Wert der gespendeten Produkte. Das heißt, du musst dann Umsatzsteuer abführen, obwohl du ja nichts einnimmst. Das heißt, es ist kein durchlaufender Posten mehr auf einmal, weil du es spendest. Und dementsprechend ist es für die Unternehmen günstiger, das Zeug zu vernichten, was nicht verkauft wird und ihnen Lagerfläche wegnimmt und wo sie wissen, sie verkaufen es auch nicht mehr, weil wir ja relativ schnelllebige Modewelt haben. Also es geht jetzt, glaube ich, nicht um die Higher-Class-Sachen, die in niedriger Stückzahl produziert werden, sondern um, muss man ehrlich so sagen, Hennes und Mauritz und also H&M und keine Ahnung, was für günstige Kleidungsmarken.
Primark und noch viel.
Genau, das ist ja noch viel extremer. Und ja, da ist tatsächlich die Sorge groß so von so Nachhaltigkeitsleuten, dass es extrem viele vernichtete Produkte gibt. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist doch ein Irrsinn, in welcher Welt wir leben, dass da auch nicht staatlich eingegriffen wird, um sowas zu unterbinden.
Die haben keine Zeit. Die haben keine Zeit, die müssen Dissertationen schreiben.
Wobei, ist ein gutes Thema. Muss ich dir auch ehrlich sagen, haben wir nicht gerade anderes zu tun, jetzt abgesehen davon, dass man das alles schlecht finden kann, was da ist und es sich schlimm liest. Und wenn ich so eine Bachelorarbeit abgegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich keinen Abschluss. Aber
vielleicht für alle, die jetzt nicht gerade wissen, über was wir reden, in Österreich gab es gerade einen kleinen Skandal unserer Arbeitsministerin, dass die vermeintlich bei der Diplomarbeit und bei ihrer Dissertation so ein bisschen geflunkert hat, sagen wir es mal so.
Schön ausgedrückt.
Etwas vielleicht abgeschrieben hat, ein bisschen Plagiat hineingestreut, ein bisschen Ghostwritertum und sich quasi vermeintlich, man sagt, sich die beiden Titel nicht rechtmäßig erarbeitet hat. Und genau, die musste leider zurücktreten. Jetzt haben wir endlich mal einen Experten dort sitzen und komischerweise ist es so, dass in Österreich auf einmal gesagt wird, Gott sei Dank haben wir einen Experten, weil Corona und Arbeit hängt doch irgendwie zusammen, sollten wir jetzt mal angehen. Und die gute Frau davor hat ein Jahr lang kein Homeoffice-Gesetz auf die Welt bekommen und dann haben sie den guten Herrn Neuen, Herrn Kocher, gefragt, Mitte Januar, die Dame arbeitet jetzt schon ein Jahr an dem Homeoffice-Gesetz, bis wann glauben Sie, haben Sie es? Und er hat gesagt, na Ende Jänner. Genau, und da fühle ich mich verarscht als
absolut, wie gesagt, mag ja richtig sein, aber haben wir nicht trotzdem, stimmt auch, also ich bin da voll bei dir, aber haben wir nicht gerade andere Sorgen, als uns nur darüber aufzuregen, dass irgendwer wieder Plagiate geschaffen hat und uns mit diesem Thema, zum Beispiel, wir haben doch gerade so viele andere Themen, wo man schauen könnte, wie bringen wir das nach vorne? Und
schon, aber das bin ich anderer Meinung. Das sind ja die, wir haben andere Probleme, ganz riesige Probleme, aber diese Leute sollen ja das managen. Diese Leute sollen ja diese Probleme lösen oder einen Teil der Probleme einfach mit uns gemeinsam versuchen zu lösen. Und wenn das halt, sagen wir mal, nicht die hellsten Kerzen der Torte sind, dann wird es einfach unglaublich dunkel.
Das stimmt. Das sehe ich ein, da musst du aber generell...
Ist eher ein Problem. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Politik-Podcast. Aber jetzt nochmal zum Entsorgen von diesen ja. Kleidungsstücken. Genau das ist ja die Frechheit. Es ist ja eine Frechheit, dass das so ist. Da muss doch irgendein Wirtschaftsminister mal hergeben. Wer ist denn übrigens Wirtschaftsministerin bei uns? Aber ihr könntet doch hergehen und sagen, das ist verboten. Das andere, es ist doch dasselbe mit dem Wegschmeißen von Brot. Oder Lebensmittel oder so. Ja, das ist doch ein Schwachsinn.
Beziehungsweise streiche ich die Umsatzsteuer für sowas.
Ich weiß nicht mehr, ob das mittlerweile schon anders ist, aber ich kann mich noch erinnern, damals war das sogar halbwegs verboten oder du bist als Supermarktkette in einem sehr grenzwertigen Bereich unterwegs gewesen, wenn du deine abgelaufene Ware, unter Anführungsstrichen, quasi irgendeinen Sozialmarkt gegeben hast oder Leuten, die das gerne gehabt hätten. Und jetzt kann mir keiner erzählen, wenn der französische Brie-Käse gerade einen Tag abgelaufen ist oder jetzt MHD gehabt hat, dass der am nächsten Tag lebensbedrohend ist.
Wir haben immer über das Too Good To Go gesprochen, diese App. Die hat ja sogar jetzt irgendwo ein Investment bekommen, um weiter zu wachsen international, damit man eben ein bisschen das optimiert, dieses Thema. Aber grundsätzlich glaube ich, dass da noch immer viel Potenzial ist, sowohl für die Tafel Sachen zu spenden einfach, auch ohne den Gedanken, ob man jetzt dann noch was für kriegt oder nicht. bevor ich sie wegschmeiße, ist das wirklich.
Aber da gibt es einfach keine Infrastruktur und Lobby und Rahmenbedingungen für Startups oder Unternehmen in diesem Bereich, weil es wird dir ja einfach nur schwer gemacht.
Ja.
Aber dort sollte es vielleicht auch Förderungen, dass es Unternehmen gibt, die quasi dieses ganze Ding managen. Ich sage jetzt mal, wenn der Spar, der Biller und so weiter deren Zeug wegschmeißen oder auch ein H&M, ein Primark und so weiter, dass die das entgegennehmen und die das dann wiederum weiterverkaufen. Und dass sie das machen, damit wir nicht die Erde runterwirtschaften, werden halt die mal ein Stück weit gefördert oder so. Das kann man doch alles machen.
Da kann man, ich glaube, da könnte man sehr, sehr viel machen. Es sollte aus meiner Sicht eher ein Strafsteuersatz draufgebracht werden, wenn Dinge zerstört werden quasi. Also ich finde, die sollten belohnt werden dafür, dass es Spenden weggeben. Ich finde ja sogar dieses wirklich Spenden an Bedürftige, und ich rede jetzt nicht nur von den Obdachlosen, sondern es gibt auch genug arme Familien, wo man wirklich ja auch bei, wie heißt diese Weihnachtsaktion, das Ö3 Weihnachtswunder oder so, wo immer gespendet wird und gesammelt wird oder so, wo ja jeder extrem ambitioniert ist, auf einmal dann auch zu spenden und so. Da gibt es genug Familien, glaube ich, österreichweit, europaweit, wo man das anbringen könnte. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit Flüchtlingen, die man übrigens auch ausstatten könnte. Und selbst wenn man nach Moria Sachen rüberschickt, wäre das schon eine Hilfe zum Beispiel. Also da gibt es, ist ja nicht nur in Österreich so, das ist ja ein Problem weltweit. Also ich glaube, ja. Aber gut, wer setzt sich dafür ein? Haben wir schon ein Nachhaltigkeitsprojekt. Wenn wir mal das nächste Mal was mal aufmachen, ist kein Startup, sondern sowas. Ich glaube nur, dass das nochmal 10 Stufen härter ist als alles, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube, dass du da null, wie du sagst, keine Lobby hast, die dich irgendwie unterstützt.
Ja, es ist jedem egal. Das ist, und ja, da musst du einfach Geld haben und dem muss das egal sein und da machen. Haben wir doch eh schon mal gesagt über diese Klo-Geschichte vom Gates und so.
Stimmt.
Ja?
Ein anderes Thema. Du hast mir das, glaube ich, sogar geschickt. Der Elon Musk hat ja, wir haben nämlich das ganz kurz angesprochen, der Elon Musk hat ja Signal als App empfohlen, weil jetzt kam ja der große Skandal, WhatsApp gibt irgendwie Kontakte.
Ich habe übrigens den Michael Wendler stumm geschaltet. Ich habe ihn nicht mehr ausgehalten.
Ist so viel passiert.
Ich halte diesen Typen nicht mehr aus. In meiner habe ich ja erzählt, in dieser Telegram-Gruppe, du hältst es nicht aus, der postet den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was der den ganzen Tag macht, aber er postet und postet und postet. Sobald der in der Früh in Florida aufsteht, postet der. Und ich habe dann Gott sei Dank die Funktion entdeckt, dass man den stumm schalten kann.
Und jetzt piept es nicht mehr.
Jetzt piept es nicht mehr. Und es ist so angenehm. Also ich muss solche Leute dann doch irgendwie ignorieren.
Ich habe eine Nachricht gekriegt von Martin, der hat mir einen Screenshot geschickt vom Wendler auf, ich glaube, Insta oder so, dass er auch sagt, ja, Lockdown-Vorsorge für dich und deine Familie und Werbung macht für ein Vollkornbrot, was ewig hält und dass man das empfohlen wird, weil wir wissen ja nicht, was bald passiert. Man sollte sich für 3 bis 6 Monate mit sowas eindecken, weil die Vorräte werden bald nicht mehr da sein und die
Versorgungsketten sind unterbrochen. Ja, aber weißt du, was das kostet?
Das ist vollkommen
30 Euro.
Im Ernst?
Ja, der ist 30 Euro und da
er kriegt sicher
ja, ganz Provision. Sicher, keine Provision, glaube ich nicht.
Fand ich auch sehr amüsant. Aber du hast ihn stumm geschaltet, ja?
Ich habe ihn stumm geschaltet. Ja.
Aber der Elon Musk hat Signal ja empfohlen. Also für alle, die es nicht kennen, das ist eine Art Instant Messenger, mit dem man sich austauschen kann, eine Alternative zu Telegram, WhatsApp, was auch immer, gibt es als Signal. Und Elon Musk hat empfohlen, dass man das nehmen soll. Und das Lustige ist, danach ist eine Aktie gestiegen, aber nicht die von der App Signal, weil die haben, glaube ich, gar keine Aktie, sondern eine andere, die aber auch Signal im Namen hat, die Signal irgendwas Aktie. Und ja, die ist auf einmal um 1100% angestiegen, weil der Musk laut gesagt hat, ja, nutzt Signal. Und auf einmal alles, da müssen wir jetzt aufspringen. Wenn
das
jetzt
ist so eine, es ist so eine extreme Blase gerade.
Es ist alles so geil.
Also ich bin gespannt, wann es auf der Börse so einen richtigen Crash gibt.
Ja, weil den hatten wir ja vor nicht mal einem Jahr. Also da kommt dieses Jahr wieder irgendwas.
Also das gibt es nicht. Das ist alles so überhitzt. Keiner weiß, wo es hingeht. Also schwierig.
Fand ich sehr, sehr spannend. Ich komme zu dem anderen Thema. Ich switche gleich wieder ins nächste. Du bist heute im Duracell-Modus. Langsam,
na, jetzt nicht mehr.
Langsam ich kommst du. Ja. Wir haben das letzte Mal angeteasert. Ich habe was gelesen zu Lego Serious Play. Dann haben wir kurz über Kreativitätstechniken gesprochen.
Haben wir ja gesagt, dass wir diesmal was machen.
Und ja, ich habe jetzt keine Lego-Bausteine bei. Aber Lego Serious Play ist wirklich eine ernsthafte Methodik für Kreativitätstechnik, mit der man Probleme löst. Und da gibt es eine eigene Weiterbildung, Ausbildung, die du als Berater machen sollst. Und die kommen dann hin und dann gibt es so Basisausstattungssets, sodass alle Teilnehmer die gleichen Lego-Bausteine tatsächlich vor sich haben. Und über mehrere Schritte führt dich die Technik dann, also diese Methodik, durch einen Prozess. Und beispielsweise, das habe ich im Business Punk gelesen, geht es dann darum, dass du miteinander, also dass jeder für sich mal aufbaut, dein Unternehmen in Legosteinen. Und da geht es jetzt nicht darum, ein Haus zu bauen, sondern aus den Steinen, die dir zur Verfügung stehen, baust du dein Unternehmen. Und dann baut einer ganz viele so Leuchtsteine an, weil er sagt, das sind unsere hellen Köpfe, die Ideen, steht für die Ideen. Irgendwer verbindet Dinge.
Hast und du sagt, den Workshop gleich gemacht?
Oder? Nein, das war ein langer Artikel und ich finde das total spannend. Ich muss ehrlich sagen, das würde mir auch Spaß machen. Da verbinden sie dann mit so Seilsteinen, quasi so Seile mit Steinen dran, Sachen und sagen, das ist die Vernetzung der Abteilungen. Also du denkst mit den Händen so ein bisschen. Das ist das Ziel dieses Workshops. Und du bist natürlich begleitet, du brauchst, wenn der das kann. Also wenn ich jetzt mit 3 Lego-Steinen ankomme, werde ich sicher nicht so einen Workshop plötzlich halten können, sondern einfach was mit Lego bauen. Aber die führen dich daran, am Anfang erlernst du die Steine kennen, dann sollst du was für dich bauen, dann spricht man drüber. Und am Ende vom Workshop zum Beispiel können die ganzen Leute gemeinsam an einem Modell bauen, was die Vision ihres Unternehmens ist. Und dann bringen sie die Ideen, die jeder einzeln hatte, rein. Wenn einer sagt, boah, diese Vernetzungsidee fand ich cool, dann bauen sie da Vernetzung. Am Ende kommt ein Konstrukt raus, wo nur die sich auskennen. Und Teil des Workshops ist aber auch zu verschriftlichen, was das jetzt bedeutet, Fotos davon zu machen, damit man das auch später verinnerlicht und auch nach außen tragen kann. Und es muss ein total cooler Alternativansatz sein, weil die Leute mit den Händen was tun, weil sie es angreifen und rumstapeln und nicht nur hinzeichnen oder skizzieren, was ja auch nicht jedem liegt. Und es wird über, dauert einen ganzen Tag oder auch sogar 2 Tage so ein Ding und dann am Ende hast du aber ein Output. Und ich finde den Ansatz ehrlicherweise recht cool, weil das was anderes mal ist. Weil wir kennen mittlerweile alle, ja, dann machst du Brainstorm, dann machst du Mindmap, dann stehst du vorm Whiteboard und pinnst irgendwelche Nadeln. Ich finde, das ist mal was, mit dem man eben nicht ständig arbeitet. Und ich glaube, wenn du so eine eingefleischte Runde von Managern hast, die schon 1000 so Sachen gemacht haben und du legst denen auf einmal sowas auf den Tisch, glaube ich, hast du mal diesen Moment der Verwirrung und kannst den aber nutzen, um mal was Neues zu kreieren gemeinschaftlich und eine Offenheit zu erzeugen. Wie siehst du das?
Ja, wie gesagt, ich habe das studiert oder ein Teil meines Studiums ging um das. Ich habe Innovations- und Produktmanagement studiert und da war es ja, wir hatten sogar ein eigenes Fach, keine Ahnung, wie das geheißen hat wieder, wo es nur um Kreativitätsmethoden gegangen ist. Blöderweise, man im täglichen Tun bist du dann oft bei diesem Brainstorming und so, aber es ist halt auch Brainstorming richtig gemacht, ist ja schon gut. Das Absolut. Problem ist, dass halt Brainstorming in normalen Firmen ist immer so, einer redet, alle anderen hören zu und wenn dann ein Zweiter den Mund aufmacht, dann wird er niedergeprügelt und dann ist ja Ruhe. Das ist ja nicht die Idee von so Kreativitätsmethoden. Aber da gibt es echt geile, ich habe das letzte Mal schon als Synektik, aber es gibt zum Beispiel die Walt Disney Methode, kennst du
die? Nein, die kenne ich nicht.
Da gehst du in 3 verschiedene Rollen. Gehen Leute in 3 verschiedene Rollen. Der eine ist der Träumer, der andere der Realist und der dritte ist der Kritiker.
Okay.
Und der Träumer, der denkt halt extrem chaotisch und visionär und lässt sich nicht durch logische Regeln und Traditionen leiten.
Du sollst in dieser Rolle sein quasi.
Du bist in der Rolle und kommt halt von diesen Walt Disney Filmen, ist egal. Der Realist konzentriert sich dann auf das Machbare. Und schaut dann, was würde denn das Ganze jetzt kosten, was sich der da gerade ausgedacht hat. Und der Kritiker stellt dann noch die Fragen,
okay,
das dazu passt. Und du kommst, was machst du? Du holst die Leute einfach in eine andere Welt, ähnlich wie bei deinem Lego-Bauen oder auch bei so Methoden, wo du eben synektisch gehst in die Natur, schaust, wie macht's der Frosch, wie macht's die Schlange, wie macht's, was gibt's da für Analogien? Und
überträgst
denkst so nach.
Es ist spannend.
Und es gibt auch, je nachdem, was du für ein Problem hast, gibt es ja unterschiedliche Kreativitätsmethoden, um das zu lösen.
Ja, du hast die, wie war das, die 7-3-10 Methode oder wie, ich vergesse
6-3-5.
6-3-5, die 1-2-3 Methode, die zum Finden von Namen und so recht gut geeignet ist.
Ja.
6-3-5.
Ja. 6-3-5, also 6 Personen haben jeweils 3 Ideen für 5 Minuten. So ist es. Das heißt, es sitzen rund um einen Tisch 6 Personen und die haben einen Zettel und machen so 3 Kästen. Und dann geht es halt zum Beispiel, wie könnte der Name von unserem neuen Startup sein? Und dann schreibe ich hinein, sagen wir unser Eier-Ding. Dann sagt Das schreibt der erste
Ah, jetzt Fan. Ist es schon unser Eierding, finde ich gut.
Dein Eierding.
Nein, nein, ist unser Eierding, ja, finde also ich.
Jetzt, ich hab
dich langsam, es hat 51 Folgen gedauert, aber jetzt bist du dabei.
Eierladen, Eiershop, Eierschachtel.
Ja.
So, schreibt der eine hin. Der andere, der daneben sitzt, schreibt auch drei Begriffe hin und so weiter. Und das dauert 5 Minuten. Und innerhalb der 5 Minuten muss jeder 3 Begriffe hingeschrieben haben. Dann gibt man einfach den Zettel weiter zum nächsten. Der liest sich die oberen 3 durch und schreibt dann andere 3.
Dann darf ich aber wieder auf Ideen
kommen. Kommt wieder auf Ideen, genau. Und so machst du das halt 6 Mal, gibst du das weiter und hast einfach unfassbar viele Ideen, natürlich viele blödsinnige.
Und dann aber, sortierst du nochmal aus.
Und dann schaust du, dass du relativ schnell das sortierst und auch wieder mit aufpinnen oder so und dann sagst du so, und jetzt brechen wir es runter, was sind die 3 Top? Und diese 3 Top, an die kannst du dann feilen.
Mhm.
Aber es gibt wirklich viele, ich habe nur schon so viele vergessen und wenn ich es dann wieder mal lese, drüber vorher auch ein Ding aufgemacht, mein Handy jetzt mal, zum Beispiel Osborn-Methode ist auch geil. Da geht's um
von Ozzy Osborn.
Ja.
Nein. Erzähl,
wo. Da geht es um das. Quasi dahinter fragst du immer aufgrund von Begriffen, kann ich es adaptieren? Für was kann ich das noch verwenden? Welche Bedingungen können geändert werden? Kann ich es anpassen? Kann ich es verändern? Kann ich es vergrößern? Kann ich es verkleinern? Kann ich es ersetzen? Kann ich es umordnen? Kann ich es umkehren? Kann ich es kombinieren? Und das hinterfragst du immer die ganze Zeit bei irgendeinem
Technischen. Und kommst dadurch aber wieder auf.
Und kommst wieder auf andere. Und dann gibt es noch eine Methode, die fällt mir aber wieder mal nicht ein. Da muss ich nachher schauen. Das ist so eine typisch technische. Ich suche das dann nachher auch, aber das ist für Hardcore-technische Probleme. Und so musst du halt einfach schauen, was habe ich da gerade für ein Problem. Wenn es so der typische Name ist oder so, oder mal ein erstes Abklopfen, dann ist das sehr gut punkto Brainstorming, Brainwriting oder diese 635 oder sonst irgendwas. Und wenn es aber dann schon ein bisschen quasi ins Technischere geht, da musst du ein bisschen, oder schwierigere Probleme zu lösen sind, ist ja nicht immer alles so einfach zu lösen, dann musst du halt ein bisschen eine komplexere Technik anwenden. Und zum Beispiel, wer das extrem macht, ist die NASA, um diese ganzen Probleme halt zu lösen im Weltall. Du hast jetzt diesen 700 Teile da an Bord und jetzt musst du irgendwie schauen, wie du daraus was baust.
Es stimmt, da brauchst du viel Kreativität in dem Moment und was aber all denen zugrunde liegt und das finde ich eigentlich super spannend und ich glaube, das sollte man sich beherzigen, da kann man glaube ich noch einen kleinen Tipp ableiten. Du hörst aus all den Beschreibungen, die du jetzt auch gerade gegeben hast, von diesen Methoden. Nie ist es eine Methode für eine Person allein. Es geht immer darum, dass du dich gegenseitig inspirierst und weiterbringst und ich glaube, das ist schon ein Thema, was man sich vielleicht mitnehmen kann, auch für alle Einzelkämpfer da draußen. Man kann sich immer mal wen suchen. Und auch selbst wenn man allein gegründet hat oder allein alles verantwortet, man hat Leute im Team, mit denen man sowas machen kann und man sollte denen auch was zutrauen, denen solche Verantwortung mit übergeben und die damit reinholen. Weil erstens identifizieren sie sich dann viel mehr, wenn dann eine Idee entsteht und zweitens ist das sicher guter Input. Also das ist, glaube ich, was man sich mitnehmen kann. Es gibt sicher auch Methoden für einen alleine, klar, aber es ist nie das Gleiche, wie wenn du 2, 3, 4, 5 Leute zusammensetzt. Es muss immer managbar bleiben, ist schon klar, aber ich glaube, dass das schon ein Kernelement ist, was man nicht unterschätzen darf.
Ja, und was wirklich ein Tipp ist, wenn's größer wird einfach, dann auch ruhig mal sich trauen, wenn von externen vielleicht mal dazu holen, der dir das nur moderiert. Oder mal, keine Ahnung, und da gibt's jetzt Sachen, die nicht sehr teuer sind. Also du kannst auch auf die FH geben und die machen solche Workshops mit dir. Da geht's rein nur mal, dass die Methode richtig gemacht ist, weil wenn das richtig gemacht ist, ist der Output sicher auch höher, als wie ich es vorher gesagt habe, wenn jetzt der Chef mit sich auch seine 4 Leute holt und er redet die ganze Zeit und lässt die 4 nicht zu Wort kommen, dann wird es wahrscheinlich auch wenig bringen.
Und weil es auch hilft, das kann ich jetzt mal aus meiner Empfindung auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich fand es zum Beispiel angenehm, wir haben ja mit Martin einen Workshop gemacht bei Presono, der uns quasi angeleitet hat, um mal diesen Usability-Aspekt, diesen Feature-Gedanken nochmal auf eine andere Art und Weise zu beleuchten und mit dem Team gemeinsam zu hinterfragen, welche sind die relevanteren Features, welche nicht. Und ich fand es deswegen auch gut, weil man selbst als Führungskraft in dem Moment ja seine Führungsrolle mal ablegen kann. Man ist einfach nur einer vom Team, es kümmert sich wer anderer drum und man muss nicht selber, hat nicht diesen Zwiespalt aus, ich moderiere, ich bin Führungskraft und Entscheidungsträger, sondern du bist da einfach mit drin, werkst wie alle anderen haben auch wen anderen, der das anmoderiert und macht und ich finde das sehr angenehm, sich da quasi mal einen Schritt nach hinten nehmen zu können, weil man auf einer anderen Ebene agieren kann oder freier.
Und auch keine Historie. Der Martin hatte bei Presono jetzt keine Historie. Der kann Sachen viel freier ansprechen. Wenn du jetzt Sachen bei Presono ansprichst, die vielleicht schon so ein rotes Tuch sind, dann schalten alle sofort ab. Wenn er das angesprochen hat, dann haben sich alle irgendwie quasi berufen gefühlt, ihm jetzt zu erklären, warum es ein rotes Tuch ist.
Ja.
Und er hat es dann hinterfragt. Also das ist sicher ein anderer Zugang.
Ja, das ist richtig. Finde ich gut. Haben wir ein paar Kreativitätstechniken mit reingebracht. Finde ich wirklich, wirklich schön. Und das ist genau der Moment, wo es natürlich wieder Zeit wird für Liebe, Zärtlichkeit und Erotik.
Also hör mir auf mit dem Schwachsinn.
Nein, ich habe dir aber was geschickt, wo man wieder sieht, wir haben ja schon mal über Internet of Things und Hacking und alles Mögliche gesprochen. Wir haben auch über Cybersecurity schon mehr als einmal gesprochen. Und ich habe dir einen Artikel geschickt über die smarten Keuschheitsgürtel. Hast du den gelesen?
Na.
Es gibt smarte Keuschheitsgürtel. Also scheinbar gibt's Fetische, wo Leute eher auf das Isolieren stehen oder sich das quasi, dass jemand Herrin oder Herr ist und entscheidet, wann der andere darf. Da gibt's Keuschheitsgürtel, die mittlerweile per App steuerbar sind. Diese Welt ist sehr spannend. Er gibt's tatsächlich und dann kannst du über die App entscheiden, ja, er oder sie darf oder nicht. Und das Geniale ist, aber die hatten eine Sicherheitslücke oder haben eine. Da gibt's jetzt so Keuschheitsgürtel, die wurden gehackt. Und jetzt können die nicht mehr auf den Gürtel zugreifen und können den quasi nicht mehr anlocken, entfernen und sonstiges. Und jetzt der Hacker erpresst die und verlangt so und so viel Bitcoin dafür, dass er den Schlüssel wieder freigibt, sodass die den Keuschheitsgürtel wieder anlocken und ablegen können.
Die Welt ist so krank. Ja, und was tun sie jetzt damit?
Ja, das wird man dann sehen. Ich vermute mal, also mein Weg wäre einfach der zur Feuerwehr, die da diesen Bolzenschneider haben und die das Ding irgendwo abschneiden. Ja. Ja, das geht sicher. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht geht. Da muss ja irgendeine Möglichkeit sein. Aber ja, spannend fand ich das. Fand ich spannend. Und damit jetzt aber das Niveau wieder gehoben wird, du hast mir was geschickt. Der Netflix-Effekt.
Ja.
Also ich leite mal ein.
Leite ein.
Du bist, wie wir alle wissen, Hannes hat massiv Zeit, also er weiß ja gar nicht, was er zuerst schon so auf Netflix. Erst House of Cards, dann das Damengambit. Man weiß ja gar nicht, in welcher Serie und welcher Folge er jetzt schon ist. Designated Survivor, House of Cards, ich weiß es nicht, wo er gerade steht.
Übrigens, ich bin jetzt gerade wo ganz woanders. Ich habe das jetzt nochmal herausgesucht, weil es mir keine Ruhe gelassen hat, wie diese
Methode
heißt. Sie heißt TRIS. Und zwar Theorie zur Lösung erfinderischer Probleme. Also Tritz geschrieben.
Okay.
Und das ist so wirklich für eher sehr komplexe, schwierigen technische Probleme. Und da gibt es eine sogenannte Widerspruchstabelle von 40 innovativen Prinzipien. Und da solltest du eben zerlegen, abtrennen, Asymmetrie, Kopplung, Gegengewicht und so weiter, Funktionsumkehr. Und so schaust du ganz komplexe Themenstellungen an. Haben wir übrigens in einigen Firmen, wo ich war, auch angewendet, aber mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Aber sorry, ja, ich bin wieder bei Netflix. Ich schaue genau, wie heißt das Ding da? Haus des Geldes.
Haus des Geldes.
Das schaue ich, da bin ich jetzt fast durch und ich träume mittlerweile davon. Heute in der Nacht wurde ich entführt.
Du, das war aber der Traum von China. Das war
und ich summe die ganze Zeit Bella Ciao, Bella Ciao.
Ist aber auch ein schönes Lied. Es ist ein schönes Lied. Ist ja wirklich ein schönes Lied. Ich kann dir auch die deutsche Variante von Hannes Wader empfehlen.
Sing mal.
Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir sind ja hier nicht der Musik-Podcast.
Also, was willst du uns jetzt eigentlich sagen?
Der Netflix-Effekt. Du hast es mir geschickt, und zwar, dass die Verkäufe von Schachbrettern und Schachspielen massiv nach oben gegangen sind und viele weitere Folgen.
Wegen irgendeiner komischen Sendung. Ich habe es ja nicht geschaut.
Das Damengambit. Ich habe es gesehen, ich habe es verschlungen, ich habe es über Weihnachten.
Wie heißt?
Das Damengambit.
Okay.
So heißt die Serie. Damengambit ist eine Schacheröffnung. Spielst du Schach? Wir haben noch nie über Schach gesprochen. Spielst du Schach? Aber du kannst Schach spielen.
Ja, also wahrscheinlich wenn einer nie spielt und ich weiß mal
aber grundsätzlich. Aber du hast es mal irgendwie gelernt. So
grundsätzliche Regeln kennen.
Aber das Damengambit ist im Schach eigentlich eine Eröffnung. Da eröffnest du mit dem weißen Bauern vor der Dame, dann entgegnet dir Schwarz genau den Parallelzug und du opferst als weißer Spieler, bietest du an, deinen einen Bauern zu opfern, den könnte Schwarz nehmen und da könntest du ein paar Züge später eine vorteilhafte Stellung draus haben. Das ist das Damengambit. Das kann der Schwarz auch ablehnen, gibt es zig Spielvarianten. So heißt aber jedenfalls die Serie.
Du bist so ein. Jetzt bist du dem Element.
Jetzt habe ich wieder ein Thema, wo ich mich auskenne.
Ja. Schade, dass dich die Leute jetzt nicht sehen. Da sitzt er da mit einer Zufriedenheit, wirklich wie wenn so der König im Busch da sitzt und von der Seite befächert wird. Genau so.
Es ist so, the Queen's Gambit, das Damen-Gambit. Und es ist jetzt so ein paar Hard Facts.
Ah, jetzt noch auf Englisch einstreuen. Das ist ganz, the Queen's Gambit, you know.
Aber das habe ich nur durch den Artikel, den ich gefunden habe. Jedenfalls ist belegt, es kam im Ende Oktober, Anfang November, irgendwo da ist das rausgekommen. Und seither sind auf die Suchergebnisse auf Amazon nach Schach massiv nach oben um ein Vielfaches gestiegen. Die Menge von Usern auf den Online-Schachplattformen, zum Beispiel chess.com, die Userzahl nicht nur verdoppelt, die haben ein Vielfaches von ihren Usern auf einmal, nur weil diese Serie rausgekommen ist und so ein Wirbel um das Schachspiel wieder auslöst. Und du hast es mir geschickt, du wirst ja einen Hintergrund gehabt haben, warum du mir das schickst. Ich finde es halt spannend, wie eine Serie auf einer Plattform, wo man einfach erstmal wieder sieht, was für eine Reichweite diese Plattform hat, was das in Folgewirkung hat. Es ist auch so, ich habe selber geschaut, weil ich seither auch wieder mehr Schach spiele, seit ich es gesehen habe. Das stimmt tatsächlich. Aber ich habe geschaut.
Mit wem spielst du Schach?
Online. Gegen irgendwelche Leute. Alter, ich habe live leider niemanden zum Schachspielen.
Alter, könntest du, arbeite doch.
Das mache ich beim Fahrradfahren zum Beispiel.
Beim Fahrradfahren spielst du Schach?
Ja, oder bevor
wir. Warte, du bist beim Fahrradfahren?
Nein, nicht draußen, jetzt beim Winterfahren, nicht draußen.
Warte mal schnell, hier.
Am Handy.
Ich schmeiße hier schnell das Schachbrett, mache ein Damenkapit schnell.
Nein, beim Indoorfahren, da sitze ich ja auf dieser Rolle eingespannt und dabei kann ich das zum Beispiel oder vor mir ins Bett gehen oder wenn ich aufs Klo gehe oder keine Ahnung. Das Schöne ist, das sind so, weißt du, hast halt immer einen Tag oder zwei Zeit, um deinen nächsten Zug zu machen. Das heißt, du kannst immer mal ein paar Dinge spielen. Und außerdem, wie gesagt, in den Feiertagen habe ich angefangen, das zu schauen oder beziehungsweise gebingewatcht. Dann habe ich da mal intensiver gespielt. Dann gibt es wieder ein paar Tage, das
spiele ich nicht. Aber um was geht es in dieser Sendung eigentlich?
Um eine junge Frau oder ein Mädchen eigentlich, ein Kind, was Waisenkind ist und im Waisenhaus Schach für sich entdeckt und total das Faible hat. Und die wird halt bis hin zur eigentlich Weltmeisterin, die schlägt dann den amtierenden Weltmeister am Ende.
Boah, jetzt hast du gespoilert bis zum Geliefer.
Aber ja, aber das, was dazwischen passiert, die menschlichen Schritte, wie sie da hinkommt und so, das ist, glaube ich, das kann man verschmerzen.
Übrigens, da fällt mir, ich weiß nicht, aber jetzt kommt so assoziativ, kommt da rein. Kennst du Slumdog Millionaire?
Nur vom Namen her.
Schau dir diesen Film an, extrem traurig und wirklich hart im Nehmen eigentlich.
Es ist, wo der indische Junge irgendwie
bei der Millionenshow quasi dabei ist.
Ah, Millionenshow, okay.
Und diese gewinnt und jede Frage hat was mit seinem Leben zu tun.
Ah, und also, es kommt auch ein Rückblick quasi.
Quasi, es kommt eine Frage und dann siehst du, warum er genau diese Antwort jetzt weiß, aber quasi aus einem ganz schlimmen Kontext. Heraus.
Oh, ist das heftig.
Und das hat die ganze. Also
aber gut gemacht.
Gut gemacht, ja.
Okay, muss ich mir anschauen.
Slumdog aber was fürs nächste Woche. Hat sogar einen Oscar oder mehrere Oscar gewonnen, wahrscheinlich.
Okay, werde ich mir anschauen. Aber ja, du hast quasi übergeleitet, was das alles bedeutet. Dann sieht man den Einfluss. Ich bin ja jetzt der Meinung, wir müssten einen Film produzieren über Präsentationen. Wie man gut präsentiert. Das in einem Film verpackt oder in eine Serie, besser gesagt. Und dann
sagen sie, das ist das Presono Gambit und da biete ich den Bauern an, damit ich, wenn ich das mache und ich kann es annehmen oder nicht.
Naja, irgend sowas müsste man doch machen oder so die Enthaarungsmafia.
Bella Ciao.
Bella Ciao. Aber Überleitung, das wollte ich dich schon vor Ewigkeiten fragen, das habe ich immer vergessen. Pass auf.
3, 2, 1.
Haus des Geldes. Wie weit bist denn du? Also jetzt muss ich sagen, Achtung, alle, die jetzt zuhören, es könnten Spoiler kommen. Wer Haus des Geldes noch nicht gesehen hat, sollte jetzt aufpassen. Wir versuchen nicht zu viel zu spoilern, ich spoilere dich auch nicht. Mega-Serie, mega. Unbedingt anschauen. Haus des Geldes auf Netflix. So, was man verraten kann, ist jetzt nichts Geheimes. Es geht um einen Überfall und die Leute, die beteiligt sind, haben alle Städtenamen, damit sie anonym bleiben.
Oh.
Du weißt jetzt, welche Frage kommt.
Ja.
So, das heißt, da gibt's Tokio und London und Stockholm und keine Ahnung wen alles. Und Berlin zum Beispiel gibt's auch. Das musst du jetzt noch fallen.
Warum ist eigentlich Leonding nicht dabei?
und Helsinki und. Und ich habe mich dann gefragt, ich finde es ja, es macht was Cooles aus dieser Gruppe. Weil sie kommen rein und im ersten Schritt sind sie anonym, wenn sie sich ja eigentlich kennenlernen. Und dann sind sie aber doch nicht anonym, weil sie nehmen das als ihren Namen an, diese Städtenamen. Und sie heißen so. Und ich habe mich dann gefragt, warum macht man nicht mal ein Unternehmenskonzept oder Vereinskonzept, wo jeder sich so einen Städtenamen aussucht und tatsächlich dann mit dem Städtenamen angesprochen wird. Und dann gibt's auch bei Presono Amsterdam @Presono und das ist nicht der Standort Amsterdam, sondern das ist halt die Marketingverantwortliche also, oder der
Marketing. Du hast mir ja jetzt schon dreimal erzählt, eine super Idee und ich habe dreimal nicht geantwortet, aber jetzt antworte ich dir. Wenn du mal diese ganzen Burschenschaften anschaust und diese ganzen halbseidenen Konstrukte, die es da gibt, da kommt auch, ich bin der Fuchsschwanz, ich bin der, was weiß ich, die haben ja auch solche Namen.
Ich kenne mich da nicht aus.
Nein, ich ja auch nicht.
Aha.
Na wirklich, ich auch nicht. Aber die haben ja so Buden, diese Studentenverbindungen, und dort kriegt jeder so einen Namen. Der Studentenverbindungsnamen. Ich sagte jetzt mal, warte mal, das ist doch eh durch die, der Strache hat doch auch irgendwie geheißen. Warte mal, Studenten.
Das habe ich tatsächlich so nicht mitbekommen oder gewusst. Ich fand nur diesen Gedanken spannend und mir gedacht. So,
Studentenverbindungsname Strache, Verbindungsname Heinrich der Glückliche. So,
ja, aber das
Vandalia-Verbindungsname. So, jetzt heißt der Strache, jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr so der Glückliche.
Jetzt ist er Heinrich der Unglückliche.
Der Heinrich der Unglückliche, aber jedenfalls, der heißt auch anders. Ja. Heißt er eigentlich nicht Heinrich. So, das kommt, gibt's ja schon. Aber es ist halt immer ein bisschen, sagen wir mal, ganz leicht angehaucht für in eine gewisse Richtung. Und wenn du mich jetzt bei, wenn du jetzt bei Matics anfängst und sagst, hallo, ich bin Tokio, dann sage ich, du hast da voll Knall, du fängst ja bitte nicht an.
Naja, ne, so nicht. Du musst es als Eigentümer und Gründer natürlich am Anfang starten.
Ja, aber was denkst du, wenn du bei Matics anfängst und sagst, grüß dich Martin, das ist schön, aber weißt du, wir bei uns, wir nennen uns anders. Du bist jetzt ab heute Lissabon.
Ja.
Und was würdest du sagen? Geil, endlich.
Ja, du musst es natürlich cool rüberbringen. Aber wenn
du
jetzt, stell dir
was
mal
hast du cool
deine, deine Vertriebsmannschaft
du zum Beispiel. Du heißt jetzt richtig, warst du schon mal in Portugal?
Nein, die können sich vielleicht ja was aus. Aber dann sagst du zum Beispiel, die Vertriebsmannschaft muss einen nordamerikanischen Namen haben, einen Städtenamen.
Donald.
Du sagst, wie auch immer die Stadt
Chicago. Dann Chicago, ich bin der Chicago.
Ja, du bist der Chicago. Hallo Chicago. Und dann sagst du, okay, das Marketingteam ist Europa und die Entwickler sind Asien und keine Ahnung. Und dann weiß auch jeder, wenn da Tokio fällt, weißt du, ach, muss ein Entwickler sein. Wenn du sagst, ja, das ist der Raphael, dann denkst du, boah, wo war der nochmal gleich?
Ja, aber das kann, wo ich mir es einreden lasse, ist quasi Abteilungen. Das ist halt so die Abteilung, das ist jetzt, die Entwickler sind die Deutschen, die Produzenten sind die Asiaten. Wobei, das ist bei uns so.
Hashtag no racism hier.
Aber ja, das lasse ich mal, das ist China. Weil es ist unsere Produktion.
Ja, es endet, ich weiß, worauf das hinaus wird, es endet so, wie es hier irgendwie üblich ist, dass die Bezeichnungen von Räumen ja dann so heißen, ja. So Salzkammergut oder Raum Traunsee oder irgendwie sowas. Ja. In die Richtung führt's dann.
Also, okay. Schreibt uns gerne, nein, ich bin nicht begeistert, weil ich hier gerne persönliche Beziehungen habe und nicht sage zu irgendwem, der bei mir arbeitet, aber du bist jetzt Chicago.
Wie würdest du dich Chicago nennen? Hast du das jetzt entschieden?
Ich würde mich New York nennen.
Du würdest dich New York nennen?
Weil New York mit Abstand meine Lieblingsstadt ist. Also mit so weitem Abstand.
Ich freue mich so. Irgendwann will ich in New York sein.
Wir zwei, wenn dieser Podcast irgendwann mal erfolgreich ist, weil es Ö3 bringt, dass wir so super sind.
Dann nehmen wir eine Folge in New York auf.
Nehmen wir eine Folge in New York auf und zwar im Central Park.
Wobei, das wäre schon wieder, hätte schon wieder Style. Ja. Wow.
Für dich mache ich das.
Das finde ich aber schön.
Ja, also machen wir jetzt aus. Wenn wir die 10.000er-Grenze schaffen, dann machen wir eine Folge im Central Park.
Die Folge dauert dann aber so ungefähr 365 Tage nonstop.
Irgendwie muss man sie finanzieren. Dann. Da brauchen wir dann auch schon Werbepartner.
Ja, da machen wir Livestream, 365 Tage, der Live-Podcast, die längste Podcast-Folge der Welt. Dann sagen sie, oh, da kommen die Europäer und machen mal was Innovatives hier. Und mitten im Central Park bauen wir uns so ein Glashaus, wie immer Weihnachten Ö3 das in den Städten macht.
Ja, und dann dürfen die Tauben auf uns kacken.
Und ausgeraubt werden
wir also, wahrscheinlich nein, auch. Wir machen es einfach so, wir fliegen mal nach New York, wir beide. Das wäre doch eine Idee.
Das
wenn wir wieder dürfen, wenn wir geimpft sind beide, dann fliegen wir.
Finde ich tatsächlich schön. Ich schließe das Ganze jetzt hier mit einem Thema tatsächlich noch ab. Hast du es gelesen, dass jemand sein Passwort zu seinem Bitcoin-Wallet vergessen hat irgendwie? Da hat jemand Bitcoins vor 2005 gekauft oder produziert.
Kann man das Passwort nicht zurücksetzen?
Und nein, da gibt's irgendwie so komische, ausdruckbare, lange Keys und Schlüssel und er hat nur noch 2 Versuche übrig oder so. Und inzwischen sind die Bitcoins, die er drauf hat, 236 Millionen US-Dollar wert. Der hat keinen Zugriff mehr drauf, weil er halt vor 15 Jahren das mal irgendwie gemeint hat oder gekauft hat oder so. Und ja, das ist...
Das ist halt, wie ich sagen würde, manchmal scheißt es dir rein. In diesem Sinne, das ist doch mal ein toller Sendungstitel, lieber Martin. Manchmal
scheißt der rein.
Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bei mir geht's jetzt wieder weiter. Wie das Duracell-Häschen muss ich jetzt leider noch ein bisschen arbeiten. Es ist mittlerweile Nacht, 20 Uhr. Und morgen geht's dann überhaupt in eine ganz spannende Woche, über die wir irgendwann mal erzählen dürfen. Und ja. Du wirst auch irgendwas arbeiten, wir hören uns wieder dazwischen mal. Freue mich und ich freue mich, wenn ihr uns gewogen bleibt und wenn ihr auf Ö3 geht und für uns abstimmt und uns wirklich dorthin votet in den Olymp der Podcasts. In diesem Sinne, tschüss, ciao, Baba, euer Hannes.
Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.